Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Games. Digitale Spiele haben wir heute im Fokus. Und bei deren Entwicklern in der Spielebranche, da kriselt es zwar ein bisschen. Davon lassen sich die zahlreichen Bewerber aber nicht abschrecken. Spannend genug, die Jobs sind groß genug, die Gehälter offenbar. Wir checken gleich die Karrierechancen in der Gaming-Industrie. Und lassen uns das Potenzial von Spielen für die Ausbildung zeigen. Bei Pflege-Azubis zum Beispiel, die selbst Spiele für Virtual-Reality-Brillen entwickeln, wo sie dann herausfordernde Situationen in der Pflege simulieren können. Welche Chancen in digitalen Spielen für Ausbildung und Beruf stecken? Unser Themenschwerpunkt heute bei Campus und Karriere. Und dazu willkommen. Ich heiße Leonard Ameln. €31 monatlich. So viel lassen sich Gamer, Spielefans mittlerweile ihr Hobby kosten. Und da sind Konsolen, PCs oder die ganze andere Hardware, mit denen gespielt wird, noch gar nicht mit eingerechnet. €31 also für neue Spiele oder für virtuelle Ausrüstung, das ist Rekord, so viel wie nie zuvor. Trotz sprudelnder Einnahmen aber erwartet die Spielebranche in diesem Jahr Einbußen eine Wachstumsdelle. Weltweit wurde Tausenden gekündigt. Die Nachfrage nach Arbeitsplätzen in der Gaming-Industrie, aber die steigt. Und die Aussichten auf eine Karriere dort sogar ziemlich gut, hat Martin Schütz herausgefunden, als er sich auf der heute eröffneten Spielemesse Gamescom umgehört hat.
Sophie Schumilow hat gerade das vierte Semester im Bachelorstudiengang Game und Design an der Hochschule für Bildende Künste in Essen hinter sich gebracht. Sie möchte später Sequenzen für Computerspiele entwickeln.
Wenn man sich in einer 3D-Welt bewegt, dann müssen diese Gegenstände, die man sieht, auch modelliert werden. Zum Beispiel haben wir einen Raum, in dem man als Spieler sich bewegen kann und dann steht da ein Tisch. Dieser Tisch muss auch modelliert werden, die Lampe, der Raum selbst, der muss auch modelliert werden.
Ob die 20-jährige Lampen oder Tische für ein Spiel designen wird, steht noch nicht fest. Sie hat noch mindestens 3 Semester bis zum Abschluss. Die Jahre der Pandemie haben der Branche ein großes Wachstum beschert, allein im vergangenen Jahr von fast 13%. Das verlangsamt sich nun und es kommt bei einigen Entwicklerfirmen zu ersten Entlassungen. Bei Sophie Schumilow und ihren Kommilitonen ist das aber nur am Rand ein Thema.
Davon habe ich auch schon gehört, aber ich muss ehrlich sagen, ich mache mir jetzt keine Sorgen darum.
Aber der Markt verändert sich, bemerkt Linda Kruse. Sie hat vor über 10 Jahren eine Entwicklerfirma gegründet und musste bisher keine Mitarbeitenden entlassen. Im Gegenteil, vor einigen Wochen hat sie einen weiteren Programmierer eingestellt und damit die Anzahl der Angestellten auf 6 Festangestellte erhöht. Als sie eine Stelle ausgeschrieben hatte, hat sie eine völlig neue Erfahrung gemacht.
Wir haben auf jeden Fall deutlich mehr Bewerbungen bekommen, als wir bei vorherigen Ausschreibungen immer bekommen haben. Also schon im guten 3-stelligen Bereich. Es ist natürlich ein bisschen schwieriger jetzt geworden, einen Job zu finden. Und man hat entsprechend, wenn man jetzt auf den Arbeitsmarkt kommt, ist halt eine höhere Konkurrenz da.
Zumindest wer einen Abschluss in einem der Games-Studiengänge gemacht hat und unbedingt in der Computerspielebranche unterkommen will. Denn ansonsten sieht Linda Kruse gute Berufschancen für Absolventinnen und Absolventen. Sie glaubt, dass Jobanwärter in anderen Branchen sehr willkommen sind und in der Regel von ihrer breiten Ausbildung profitieren können, weil viele beispielsweise schon im Umgang mit künstlicher Intelligenz vertraut sind oder Apps programmieren können.
Das ist so ein bisschen Fluch und Segen, den ich gerade in der Branche erlebe, dass halt eben einfach sehr viele Talente aus der Branche in andere Industrien abwandern, die vielleicht inhaltlich nicht so spannend sind, aber trotzdem halt einen sehr attraktiven Arbeitsplatz bieten und das Skillset, was man halt so in der Games-Branche mitbringt, halt eben in allen anderen Bereichen halt gerade sehr gefragt ist. Das heißt, obwohl halt jetzt vielleicht nicht mehr ganz so viele Jobs da sind wie noch letztes Jahr, ist halt der Fachkräftebedarf trotzdem nach wie vor sehr hoch.
Und genau das macht auch Sophie Schumilow aktuell so gelassen. Denn weil sie im Studium lernt, wie sich Tische oder Menschen für Computerspiele modellieren und digital darstellen lassen, sieht sie für sich auch andere Jobchancen.
Bei einem Autobauer könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man zum Beispiel Designs oder generell 3D-Modelle von den Wagen, die vielleicht neu gebaut werden, neu entworfen werden, machen soll, die auch recht realistisch sind und auch die Materialien zum Beispiel, die verwendet werden sollen, gut darstellen, um visuell nah an dem zu haben, was man vielleicht später in echt nachbauen möchte.
Aber noch lieber möchte sie einen Job bei einem Computerspieleentwickler ergattern.
Damit sind sie besser vorbereitet auf pikante, auf heikle Situationen in real life. Mit dem Virtual Reality Spiel, das die Auszubildenden in der Pflegeakademie des DRK in Kaltenkirchen entwickeln, können sie schwierige Situationen trainieren. Situationen, die für Pflegerinnen und Pfleger, aber auch für die Heimbewohner unangenehm sein können, wo sie etwas konsterniert, spontan vielleicht nicht wissen, wie sie sich dann verhalten sollen. Was für Situationen das sein könnten und wie das von den Azubis programmierte, dazu passende Spiel aussieht, das hat sich Jörn Schaar mal zeigen lassen.
20 Auszubildende sitzen im Stuhlkreis in einem Unterrichtsraum der DRK-Pflegeschule in Kaltenkirchen. Bis eben haben sie noch in Kleingruppen Dialoge und Szenen für ihr VR-Spiel geschrieben. Darin geht es um den Pflegeschüler Falk, um Demenzerkrankungen und sexuelle Aktivität im Alter. Nun lesen die Azubis einen der Dialoge mit verteilten Rollen der Klasse vor.
Falk kommt mit hochrotem Kopf in das Dienstzimmer und wirkt etwas verstört.
Hi Falk, was ist denn mit dir los?
Ach Gott, das kann ich dir gar nicht erzählen.
Na, nun erzähl schon, was ist passiert?
Falk läuft rot an und stottert.
Ich habe ein paar Folgen gerade beim...
Beim? Nun erzähl schon.
Beim Leben machen sie erwischt.
Das VR-Spiel dreht sich um ein fiktives Altenpflegeheim, die Elbresidenz in Hamburg. Dort leben demente Menschen, die sich öffentlich entkleiden, homophobe Bemerkungen machen und sexuell übergriffig werden. Die Szenen basieren auf realen Vorkommnissen, die sich auf Pflegestationen mit dementen Menschen abspielen.
Viele unserer Auszubildenden sind auch in der Altenpflege tätig und mit diesen Themen eben auch konfrontiert und stellen eben immer mehr auch fest, dass es eben auch ein großes Tabuthema in unserer Gesellschaft ist, dass Sexualität im Alter eben als Bedürfnis nicht mehr so anerkannt wird wie in der jüngeren Bevölkerung.
Sagt Katrin Flebbe. Deshalb sei der Umgang mit Sexualität im Alter ein wichtiger Teil des Ausbildungsplans in der Altenpflege. Nathalie Sachau ist Auszubildende im zweiten Lehrjahr. Es sei gar nicht so selten, dass man mit dementen Menschen in Pflegeheimen in vermeintlich unangenehme Situationen kommt.
Ich habe mal von einer Kollegin von mir zum Beispiel gehört, die hatte Nachtwache gehabt. Sie ist in ein Besucherzimmer reingegangen, um Kontrollgang zu machen und hat dann eben halt einen Herrn gesehen, der gerade sich selbst befriedigt hat. Es ist relativ häufig, dass man sowas in der Nacht sieht. Tagsüber bei Demenz, die haben keine Hemmung, sich auszuziehen. Ist auch völlig okay. Die machen das aber auch dann in Aufenthaltsräume.
Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen hat sie sich die Biografien für die Charaktere im Computerspiel ausgedacht. Neben dem Auszubildenden Falk spielt darin das Ehepaar Ralf und Lotte Funk eine Rolle. Pflegeschülerin Birte Pikralla.
Lotte ist eine Bardame, sie hat auf dem Kiez eine Bar gehabt. Ist jetzt nicht eine ganz kleine, aber ist halt eine sehr alte, 89-Jährige, aber total taffe, fitte, leicht dement, ganz leicht. Und sie sieht halt aus wie eine hübsche Dame vom Kiez, wie man sich die so bildlich vorstellt. Eben halt Leoprint-T-Shirt, ganz viel Goldschmuck. Die musste ja auch immer was hermachen.
Das Drehbuch für das VR-Spiel ist der erste Schritt. Dann werden zu den einzelnen Charakteren mit ChatGPT 4.0 Bilder generiert. Die Auszubildenden schreiben Dialogtexte und Anweisungen dafür, was später im Bild zu sehen sein soll. Am Ende sieht man einfache Animationen wie in einer Diashow. Ausgefeilte Bewegungen und Spielszenen zu gestalten, würde zu lange dauern. In jeder Szene des Spiels gibt es Stellen, an denen man eine Entscheidung über das Verhalten des Pflegeschülers Falk treffen kann. Je nachdem, welche Entscheidungen die Spieler treffen, verändert das den weiteren Verlauf der Szene. Es kann also ein Streit entstehen oder Falk kann einen Streit verhindern. Die stellvertretende Leiterin der Kaltenkirchener Pflegeakademie Anne Rave findet es super, dass sie und die anderen Lehrkräfte sowohl die Kreativität ihrer Auszubildenden als auch deren bisheriges Wissen aus ihrer beruflichen Praxis für die Entwicklung des VR-Spiels nutzen können.
Wir arbeiten dadurch viel, viel stärker mit den Auszubildenden zusammen und versuchen sie dadurch auch etwas stärker zu motivieren an diesem Lernprozess, als wenn wir so frontal das Wissen, was im Lehrbuch steht oder in irgendeiner Wissensbroschüre, ihnen dann mit auf den Weg geben. Und das ist so gerade die Erfahrung, die sich jetzt durch mehrere Serious Games jetzt auch hier schon gezeigt hat, dass sie daraus eine gute Haltung entwickeln können und doch auf eine andere Art und Weise Wissen erwerben.
Dabei gehe es um die eigene Haltung zu Pflege und gesellschaftlich relevanten Themen, sagt Anne Rave, etwa zur Sexualität dementer Menschen. Während die Auszubildenden das Spiel gemeinsam entwickeln, wachse auch der Teamgeist und mit dem fertigen Produkt steige schließlich auch noch das Selbstwertgefühl, so Rave. Zwei solcher Serious Games, zu Deutsch ernsthafter Spiele, sind schon in verschiedenen Jahrgängen an der Pflegeakademie entstanden. Im ersten ging es um Transsexualität und im zweiten um Homosexualität im Alter. Die Pflegeschülerinnen und Schüler seien immer ganz begeistert von der Arbeit daran und die nachfolgenden Azubi-Jahrgänge profitieren.
Das ist so das Nachhaltige dabei. Wir haben wirklich ein Endprodukt, was immer wieder in den Jahrgängen verwendet wird. Und das haben wir jetzt schon zweimal gemacht und die Auszubildenden sind bisher ganz begeistert.
Ferienende. Kommenden Montag geht die Schule los in Hessen und damit auch das Startchancenprogramm. Da geht's los mit der Förderung von sogenannten Brennpunktschulen. Schulen in schwierigen sozialen Lagen, wo besonders viele Schülerinnen und Schüler Unterstützung brauchen, etwa beim Deutscherlernen. Auf 10 Jahre ist dieses Programm angelegt und Bund und Länder teilen sich die Finanzierung der Projekte in den bundesweit etwa 4000 Schulen. Das sind Schulen, die einen besonders hohen Anteil vor allem von Schülerinnen und Schülern mit Migrationsgeschichte haben. Der größere Teil der Mittel, der soll für Personal ausgegeben werden, für Schulsozialarbeit zum Beispiel. Wie die Schülervertreter und Lehrer auf das Startchancenprogramm, das jetzt in Hessen anläuft, schauen, das fasst Ludger Fittkau zusammen.
Nele Vogel aus Fulda ist seit 2022 stellvertretende Landesschulsprecherin in Hessen. Dass Schülerinnen und Schüler mit Migrationsgeschichte im Unterricht benachteiligt sind, weil es in Deutsch mit dem Satzbau oder der Groß- und Kleinschreibung hapert, sei leider immer noch der Fall, obwohl das Problem bereits seit vielen Jahren erkannt sei, sagt sie.
Das hat vor allem viel mit Sprache zu tun, dass es einfach Sprachbarrieren gibt. Und dass wir tatsächlich auch eben feststellen, ist beispielsweise auch Teil unserer hessischen LandesschülerInnenbefragung von 2021 gewesen, dass die Schule es eben nicht schafft, über den vorherigen Bildungsweg, über das Elternhaus oder über sonstige Lebensumstände hinwegzusehen und das tatsächlich noch einen Unterschied macht.
An den öffentlichen Schulen in Hessen gaben im Schuljahr 2022/23 gut 33% der Schülerschaft eine nicht deutsche Familiensprache an, die noch stärker einen Hinweis auf einen erhöhten schulischen Förderbedarf gibt als der Migrationshintergrund. Das Startchancenprogramm will hier ansetzen. Bundesweit sollen in den kommenden 10 Jahren etwa 1 Million Schülerinnen und Schüler von zusätzlicher Sprachförderung profitieren. Das wären rund 10% der Schülerschaft. Schwerpunkt sollen die Grundschulen sein. Guido Hartmann, Vorsitzender der GEW Hessen.
Also in Hessen ist es so, dass momentan 92 Schulen aufgenommen wurden in das Startchancenprogramm. Das sind vor allem Grundschulen, nur 3 berufliche Schulen. Wir haben uns bestätigen lassen, dass keine Schule dabei ist, die nicht wirklich auch dringend angewiesen ist auf eine besondere Förderung. Aber, und das schildern uns Lehrkräfte aus ganz Hessen, die Zahl der Schulen, die tatsächlich Bedarf hätten für Investitionen in ihre Räumlichkeiten, für mehr Ressourcen, für mehr Lehrkräfte, ist deutlich, deutlich größer.
Dennoch begrüßt es die Gewerkschaft, dass das Land Hessen und der Bund gemeinsam rund 1,6 Milliarden Euro in den nächsten 10 Jahren investieren wollen. Auch die Zahl der Schulen, die gefördert werden sollen, soll in diesem Zeitraum nach Antragstellung noch auf rund 320 steigen. Das sei ein positives Signal, betont Thilo Hartmann. Allerdings hätten die Länder große Spielräume bei der Ausfinanzierung. So können sie bestehende Programme einfach anrechnen und ihren Anteil damit kleinrechnen. Davor aber warnt die GEW. Das Startchancenprogramm könne nur zu einem Erfolg werden, wenn das Land Hessen tatsächlich in voller Höhe zusätzlich die Mittel bereitstelle. Doch mit Geld sind nicht alle Probleme zu lösen, weiß auch die Gewerkschaft.
Beim Personal ist es so, dass die Schulen Lehrkräfte anstellen können. Die gibt es aber nicht. Die können sozialpädagogische Fachkräfte anstellen. Auch da sind in Hessen momentan 130 Stellen ohnehin schon offen. Oder man kann sogenannte SchulhelferInnen anstellen. Das sind nun Personen, von denen man 2 Sachen verlangt. Sie sollen auf der einen Seite ein polizeiliches Führungszeugnis ohne Eintrag haben und auf der anderen Seite auf Deutsch kommunizieren können, ohne das näher zu spezifizieren. Was diese nicht ausreichend qualifizierten Personen in Schule wirklich tun können sollen, das lässt das Ministerium völlig offen. Da wird dann mal von Kopieren geredet oder vom Begleiten eines Tagesausfluges, aber das ist ein Ansatz, den bewerten wir sehr kritisch.
Denn auch ein Tagesausflug ist oft keine reine Freizeitbeschäftigung, das betont auch die LandesschülerInnenvertretung Hessen. Denn mit solchen Ausflügen könne etwa rechtsextremen Ansichten besser vorgebeugt werden. Nele Vogel, die stellvertretende Landesschülersprecherin.
Also womit wir uns jetzt heute zum Beispiel auch auseinandersetzen, ist ja der Rechtsextremismus. Und was wir da auf jeden Fall fordern, sind verpflichtende Besuche von historischen Gedenkstätten, die beispielsweise mit dem Nationalsozialismus in Verbindung stehen. Aber auch hier wieder die Stärkung der Schulsozialarbeit, wie auch in den vergangenen Jahren, um beispielsweise rechtsextreme Vorfälle besser aufzufangen, abzufedern, nachzubereiten, vorzubereiten und vorzubeugen.
Auch das sei keine neue Forderung, betont die Vertreterin der hessischen Schülerschaft. Doch an der Umsetzung hapere es seit Jahren. Denkbar, dass das Startchancenprogramm da Abhilfe schaffen kann.
Abstand gewinnen, eine Auszeit nehmen, den Horizont erweitern. Mit frischen Impulsen aus dem Bildungsurlaub. Da kehrt so mancher beschwingt und mit neuen Ideen an seinen Arbeitsplatz zurück. Für viele das Schöne daran, das Seminar, das muss nicht zwingend genau etwas mit dem eigenen Beruf zu tun gehabt haben. Man kann auch ein Rhetorikseminar besuchen, einen Yogakurs für die Stressbewältigung oder eine Sprache lernen. Frischer Wind, der so manchen Staub zwischen den grauen Zellen wegpusten kann. In vielen Bundesländern, da haben Arbeitnehmer Anspruch auf 5 Tage Bildungsurlaub. Nicht so aber in Bayern. Wir haben vor einigen Wochen darüber berichtet, warum das auch in Sachsen so ist und was frustrierte Arbeitnehmer dort jetzt dagegen tun. Das hat Nadine Lindner recherchiert.
Also schön so aufbauen hier im Halbkreis, dass alle sichtbar werden. Wunderbar.
Wie viel Platz brauchen wohl 55.000 Unterschriften? 5 Tische stehen aneinander geschoben im Foyer des Sächsischen Landtags. Darauf 188 Aktenordner. Sie enthalten die Unterschriften. Diese wandern nun weiter in die Hände von CDU-Landtagspräsident Matthias Rösler.
Das sind 55.000 Unterschriften jetzt. Trotzdem werden die alle geprüft. Vom Landtagspräsidenten, von der Landtagsverwaltung. Parallel dazu wird die Stellungnahme der Staatsregierung abgefordert. Und zwar unverzüglich.
Später muss sich noch der neu gewählte Landtag damit beschäftigen. Der Volksantrag 5 Tage Zeit für Sachsen ist der Versuch, kurz vor der Landtagswahl noch einmal neuen Druck zu erzeugen. Unterstützung kommt vom Landessportbund, den Gewerkschaften, Kirchen, Wohlfahrtsverbänden. Die stellvertretende DGB-Vorsitzende in Sachsen, Daniela Kolbe, ist Vertrauensperson des Volksantrags.
Das heißt, es gibt in Sachsen derzeit keine gesetzliche Regelung, die es Arbeitnehmenden ermöglicht, sich für Weiterbildung freistellen zu lassen, bezahlt.
14 Bundesländer haben dieses Recht, nur Sachsen und Bayern fehlen. Der Volksantrag will das endlich ändern. Konkret heißt es im dazugehörigen Gesetzentwurf, dass Arbeitnehmer selbst den Inhalt der Weiterbildung bestimmen können. Trainerscheine für den Sport oder die Freiwillige Feuerwehr können genauso dazu zählen wie Sprachkurse oder gewerkschaftliche Angebote. Vorgesehen ist, dass Arbeitgeber bei dringenden betrieblichen Gründen die Weiterbildung verschieben, aber nicht ablehnen können. Man habe sich an den Regelungen orientiert, wie sie es im Kern in den 14 anderen Bundesländern gäbe, so Kolbe.
Das gibt einen großen Frust, gerade in Sachsen, wo viele Menschen ohnehin das Gefühl haben, dass sie schlechter dastehen als in anderen Bundesländern.
Der Volksantrag ist nicht der erste Versuch, das Instrument für Weiterbildung zu schaffen. Denn das Recht auf bezahlten Bildungsurlaub hat einige Gegner. CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer warnte kürzlich davor, noch mehr Belastungen für die kleinteilige Wirtschaft zu schaffen. Die Vereinigung der sächsischen Wirtschaft hat erst vor wenigen Tagen ein Positionspapier veröffentlicht. Darin heißt es wörtlich, jegliche arbeitszeitverkürzende Maßnahmen wie der Bildungsurlaub seien abzulehnen. Der Bildungsforscher Andreas Martin vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung in Bonn verweist im Gespräch mit dem Deutschlandfunk darauf, dass Weiterbildungsauszeiten oft nur diejenigen nehmen würden, die ohnehin sehr bildungsaffin seien. Hinzu kommt:
Also Bildungszeit und Bildungsurlaub ist ein gesetzlich geregeltes Angebot, das insgesamt nicht sehr umfangreich genutzt wird. Also wir sehen, dass zwischen 1 und 3% der Berechtigten tatsächlich auf diese Angebote oder diese Möglichkeiten zurückgreifen.
Daniela Kolbe vom sächsischen DGB argumentiert anders. Sie glaubt, dass Betriebe auch im ländlichen Raum gerade vom Bildungsurlaub profitieren könnten.
Das heißt, die Arbeitgeber bekommen motivierte Beschäftigte zurück, die dann womöglich auch weniger ausfallen. Also ich glaube, im Endeffekt dürften die Arbeitgeber nicht weniger von ihren Beschäftigten haben. Vielleicht haben sie sogar mehr und zugewandtere Beschäftigte, die motivierter dort reingeben. Und gerade im ländlichen Raum, wo Sport und Feuerwehr besondere Herausforderungen haben, jeder Unternehmer in einem dörflichen Kontext hat was davon, wenn die Feuerwehr vor Ort funktioniert, hat was davon, wenn der Sportverein funktioniert, wenn die Wohlfahrt funktioniert, wenn die Gemeinschaft funktioniert.
In wenigen Tagen wird in Sachsen über den neuen Landtag abgestimmt. Der Zeitpunkt für den Volksantrag ist bewusst so gewählt. Man will das Recht auf Bildungszeit im Koalitionsvertrag einer neuen Landesregierung verankern, wie auch immer die dann aussehen wird.
Recht auf Bildungsurlaub, nicht so in Sachsen. Das war der Bericht von Nadine Lindner. Und dann noch eine Neuigkeit von heute. Arbeiten und Wohnen. Für viele finden diese zwei grundlegenden Lebensmodi nicht am selben Ort statt. Und da kommt die Frage auf, lieber umziehen oder pendeln. In Deutschland, da pendeln rund 40% der Arbeitnehmer zwischen Arbeit und Wohnung. Definition, Pendler ist, wer über eine Ortsgrenze fahren muss. Das können also auch nur wenige Kilometer sein. Das können aber auch 150 Kilometer oder mehr sein. Das ist schon eine stramme Strecke, die nur noch wenige Pendler dann machen würden. 9%, um genau zu sein, so die Befragten in einer heute veröffentlichten Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Die Entscheidung tendiere dann eher dann Richtung Umzug oder Wochenpendeln, also einer Zweitwohnung am Arbeitsort. 50 bis 100 Kilometer können sich aber sehr viele vorstellen. 86% der Befragten ist das nicht so weit. Die Forscher empfehlen Arbeitgebern, stärker auf die Bedürfnisse der Arbeitnehmer einzugehen, mehr Flexibilität und Homeoffice anzubieten. Die Daten sind noch von vor der Corona-Pandemie. Vielen Dank für Ihr Interesse. Campus und Karriere endet mit dieser Meldung. Ich bin Leonard Amen, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf bald.